Live in Mixtapes.
Hallo Christian.
Hallo Lukas.
Wie hältst du es mit dem Schlager?
Du, wir reden heute über Schlager, haben wir uns vorgenommen. Ich habe mir für heute ein paar Lieder angehört, Schlager. Ich höre nur wenig Schlager, aber und ich mag ein paar Schlagerlieder besonders. Zum Beispiel die Münchner Freiheit.
Frage, ob das ist auch sehr poppig schon wieder.
Das, die singen wie die Beach Boys.
Schlager ist. Ja, ja.
Oder Stefan Waggershausen, der singt mit Alice, Zu nah am Feuer.
Ah, schön, mag ich auch.
Super Lieder. Ja. Also ein paar mag ich schon sehr gerne. Und du?
Ja, wie gesagt, ich kenne wenig, aber die ich kenne, da sind ein paar dabei, die ich wirklich, wirklich mag, weil es doch mich in eine Stimmung transferiert, wo Happiness regiert.
Happiness?
Ja, ja, Zufriedenheit. Es sind bei mir halt die alten Schlager, die 60er Jahre, 70er Jahre.
Ja, gerade da war auch sehr viel Traurigkeit.
Na ja.
Sag nur Roy Black mit Wahnsinn.
Naja, das ist selbstkritisch. Das ist wieder eine eigene Phase im Schlager. Ich glaube, wir fragen einfach Leute, die sich auskennen damit.
Wir haben zwei Gäste, die eigentlich aus der Independent-Welt kommen, so wie wir zwei, und die allerdings auch einen Abstecher in die Schlagerwelt gemacht haben und dort unglaubliche Abenteuer erlebt haben. Mhm. Wen haben wir da, Lukas?
Wir haben da den Stefan Redlsteiner.
Hallo.
Musikmogul aus Österreich und überhaupt kann man sagen, eigentlich die Institution in dem Bereich, Entdecker. Großer Künstler.
Eine Schlüsselfigur.
Ja, wir hatten ihn schon mal bei Britpop und er ist heute wieder bei uns.
Bei Britpop habt ihr gesagt, die KI hat ausgespuckt, dass ich der größte Britpop-Experte von Österreich bin.
Ja.
Jetzt habe ich Angst, dass ihr auch eigentlich immer zuerst der größte Schlagerexperte von Österreich bin. Schon wieder ich.
Heute geht es mal um das, womit ich nicht so viel Erfolg hatte.
Aber eine Frage noch, also unser zweiter Gast ist auf alle Fälle der Alfred P. Herstorfer, auch genannt Alf, hallo.
Hallo.
Und ihr habt die Geschichte gemeinsam erlebt. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass viele Zuhörer jetzt wissen, was Stefan Redlsteiner und der Alf von Kommando Elefant, du bist Sänger von Kommando Elefant, muss man auch noch erwähnen, dass ihr was mit dem Schlager zu tun habt. Wissen das viele in Österreich?
Ich glaube es nicht.
Ich glaube schon, weil ja der Stefan Redlsteiner ein Buch darüber geschrieben hat und das hat ja wohl jeder gelesen.
Ja, aber ich kann mich erinnern, also ich finde ja die Schlagerkapitel in meinem Buch am besten.
Ich auch.
Aber das sind die Kapitel, wenn das, erstens sagen das die Leute auch eben oft, dass das das Beste ist, aber das ist das, wo dann Leute so sagen, wow, das wusste ich gar nicht, dass du das gemacht hast.
Ich glaube auch viele kommen nicht zu dem Kapitel, oder?
Ja, der Nino aus Wien hat mir gesagt, er hat alles gelesen bis dorthin und das hat er nicht angefangen zu lesen. Und ich habe gesagt, das sind aber die besten Kapitel, oder?
Aber ich lese
kommt zu spät.
Ganz viele Bücher nicht aus, also insofern...
ich habe schon das gelesen, es war überraschend an dem Punkt und es war dann extremst amüsant, was da drin steht. Und die Geschichte ist einfach unglaublich.
Ja.
Also ihr zwei im Schlager, wie ganz kurz vielleicht, wer hat da irgendwie die Idee gehabt und habt euch da gegenseitig irgendwie angesteckt? Oder?
Also begonnen hat es so, dass ich 2015 herum zum Redlsteiner mit meiner Band Kommando Elefant gekommen bin und angefragt habe, ob er mein was Management übernehmen will. Und ich habe erwartet, dass er da Nein sagt. Hat aber ja gesagt, ja. Und eines der ersten Sachen war, dass er mich zum Verlag gebracht hat, nämlich zu Universal Publishing. Und die haben da gesagt, naja, schau mal, unsere normale Verlagsarbeit ist, dass wir Songwriter haben und schau mal, ob du für andere schreiben kannst. Ja. Und dann weiß ich noch, ein Treffen mit dem Redlsteiner, wo der Redlsteiner gemeint hat, das erste wäre für Semino Rossi ein bisschen was zu schreiben. Und dann habe ich gleich ein bisschen einen Motivationsschub bekommen, habe mir Semino Rossi zum ersten Mal angeschaut. Ich habe den gar nicht so kennt, ja. Den nur von meiner Oma kennt daheim.
Aber einer der größten Stars der Schlagerwelt, glaube ich,
oder? Voll, aber ich habe den vorher wirklich nicht. Da haben wir so YouTube-Videos angeschaut und habe mir gedacht, ui, okay. Aber spannende Aufgabe. Spannende Aufgabe. Und dann war es urlustig. Dann habe ich mich hingesetzt und habe den Akzent ein bisschen versucht nachzumachen, ja. Und das haben wir dann dem Verlag geschickt. Also, und das hat sich dann so ergeben, dass der Verlag dann irgendwann mal gesagt hat, naja, das können wir jetzt so nett dem Semino Rossi schicken, dafür ist es zu schlecht produziert. Aber kannst du dir nicht vorstellen, es selber zu machen? Ja. Und dann haben wir überlegt.
Und dieses Angebot kam, weil du aus dem Stall von Stefan gekommen bist.
Ich glaube, das kam, weil die Songs gut waren. Es ist ja scheißegal, wer der Typ im Hintergrund ist. Es geht ja dann, es ist ja Business, da geht es einfach darum, können diese Leute, wo es halt wirklich, wo jeder Euro halt, es muss halt effizient sein, Shareholder Value und so. Also bei Universal geht es halt darum, bei Universal Publishing ist das ein Song, der jetzt konkret im Genre Schlager funktionieren kann, in deren Fantasie. Und die springende Frage, das, was die interessiert hat, war, ist der Typ, der das geschrieben hat, könnte der als Schlagerstar, als der Interpret seiner eigenen Songs funktionieren? Und die haben mich halt gefragt, glaubst du, also die kannten den Alf natürlich noch nicht, also die erste Frage, schaut er gut aus? Und die zweite Frage, glaubst du, kann er das vor Publikum machen? Und ich habe beiden natürlich ja gesagt.
Aber
und dann ist es losgegangen.
Um jetzt, ich meine, natürlich waren die Songs gut, klar, um das jetzt mal zu verdeutlichen.
Das ist halt die Eingangstüre, die aufgehen muss einmal.
Vielleicht ein Lied aus deiner Indie-Welt. Alaska ja, vielleicht, Alaska. Ist ein großer Hit von Kommando Elefant. Und dann vielleicht dieses Lied, mit dem du dann aufgeschlagen bist in dieser Welt. Das war Amore, Amore, Amore.
Ja, genau.
Gut, und das war dann, wo du gesagt hast, das ist gut. Also alle haben dann sofort gecheckt, dass das gut ist. Ist es ja auch. Und das hören wir jetzt. Und dann aber das Besondere ist ja dann doch, dass man dann gleich Gehör findet, oder? Weil sonst ist es ja so, man wird ja da jetzt nicht gleich die Entscheider treffen, die sich das dann anhören, ja, oder?
Ja, wenn du so meinst, da hat schon geholfen, dass ich eben davor mit Wander so ein bisschen Erfolg hatte. Und ich habe einfach in diesen Jahren, das war so 2014, 15, 16, habe ich halt mehr oder weniger alle in diesem deutschen Major-Business irgendwie kennengelernt. Also nicht nur die Plattenfirma, wo wir dann mit Wander gelandet sind, sondern das Coole war halt, dass alle uns wollten und somit durfte ich mit allen halt reden irgendwie. Und einer davon war der Ralf Schädler von Electrola, das ist das Universal Department von der Schlagerbranche ist. Noch so eine Art Legende halt im Schlager deswegen natürlich ist. Mit dem habe ich mich 2015 getroffen, da hat Voodoo Jürgens, oder 2016 muss es gewesen sein, da hat Voodoo Jürgens gerade mal die erste Single draußen gehabt, hatte Gravatote aus und ich hätte mir nie gedacht, also er hat gesagt, hey, ich will dich mal treffen, komm mal nach München und ich hätte mir nie gedacht, dass Voodoo Jürgens, da gab es noch kein ALF-Schlagerprojekt, ich hätte mir nie gedacht, dass Voodoo Jürgens das der Hauptgrund seiner Einladung war. Ich habe mir gedacht, er will wie alle anderen über Wander mit mir reden. Aber er hat gesagt, hey, dieser Voodoo Jürgens, der jetzt mal eine Single draußen hat, der ist ziemlich super, könntest du dir den bei Electrola vorstellen? Und ich habe natürlich gesagt, na, auf keinen Fall, weil Voodoo Jürgens, der ist halt wirklich jemand, der hinter dieser Indie-Ästhetik steht und diese ganzen Werte verkörpert. Und das wäre einfach absurd gewesen, das hätte auch nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Aber so sind wir ins Gespräch gekommen und ich fand das cool, dass er so out of the box denkt. Weil ich wusste ja bis zu dem Zeitpunkt ja auch nicht viel, wie die Schlagertypen drauf sind. Nur weil man beim Echo mal Hallo sagt und ein Bier trinkt, man hat eh am nächsten Morgen vergessen. Weil am nächsten Morgen wacht man auf mit 10 neuen Visitenkarten und man weiß überhaupt nicht mehr, wer war wer und so. Aber da habe ich halt zum ersten Mal näher mit dem geredet und ich fand ihn echt cool. Also ich hab keine Vorstellung gehabt, wie Schlagertypen sind. Das hat mich auch nicht so interessiert, ehrlich gesagt, wie die sind. Aber ich fand ihn nett. Das ist halt ein Tiroler, was auch irgendwie cool ist, als ein Österreicher ist und so. Und dann habe ich am Ende gesagt, ja, danke, dass du mich da auf GMB eingeladen hast, ich muss jetzt weiter. Und er hat gesagt, ja, aber wenn du mal was für mich hast, Voodoo Jürgens, okay, habe ich akzeptiert, aber wenn du mal was für mich hast, dann ruf mich an. Und dann ein halbes Jahr später oder so, das ist alles so gleichzeitig passiert, habe ich einerseits bei Wander aufgehört als Manager, bin ein bisschen in so ein Loch gefallen, weil ich mir dachte, jetzt muss ich mich wieder nach unten in der Indie-Welt einreihen und ich muss wieder froh sein, wenn ich 30 Tickets im Chelsea verkaufe für eine Band. Und ich war aber noch in dieser Größenwahnblase drin. Das ist halt schwer so mental irgendwie zu verkraften.
Du hast dich für unbesiegbar gehalten.
Ja, ich habe mich einerseits für unbesiegbar gehalten, zweitens, aber es war trotzdem eine Niederlage bei Wanda, wie dann auf einmal das alles futsch war. Das hat sich ja echt wie so der Teppich, der unter den Füßen weggezogen wird, die Major-Tür geht zu. In der Wanderzeit war ich gefühlt, ich war ständig im Flixbus oder im Zug nach München, nach Berlin, nach Hamburg, habe die ganzen wichtigen Leute dauernd wegen irgendwas getroffen, was mir eh auf die Nerven gegangen ist. Aber dann, wie es weg war, ich dachte, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Irgendwie so, ich will in diesem kleinen Wien sein. Das war halt diese Hybris, die man gehabt hat. Und dann war halt einerseits die ALF-Sache, dass wir bei Kommando Elefant begonnen haben, zusammenzuarbeiten und ich ihn cool fand und die Songs cool fand. Zeitberg habe ich, wie der Alf gesagt hat, eben dieses Universal Music Publishing Ding an Land gezogen. Da ging es einfach nur darum, mal Geld zu machen. Für ihn, aber auch für mich als Manager, ein paar Prozent abzuzweigen, halt einfach ein bisschen mal Kohle zu machen. Tut ja niemandem weh. Und die haben dann, wie gesagt, begonnen mit diesen Fragen, hey, kann ich da einfach schon einen Schlager zu machen? Und das habe ich dann mit dem Ralf von Electrola, der die Labelseite ist, das ist immer kompliziert, Verlagsseite, Labelseite, da habe ich mich dann beim Ralf zurückgemeldet und gesagt, okay, jetzt habe ich wen für dich, also nicht der Voodoo Jürgens, sondern der ALF. Und er war dann auch, das war immer die erste Frage, schaut er gut aus?
Antwort ja.
Und ich habe gesagt, selbstverständlich, ja, das ist ein Adonis, ein Linzer Adonis.
Dankeschön. Naja.
Und du hast dann sofort begonnen, Songs zu schreiben wie ein Wilder.
Naja, genau, also da kam immer also diese Anfrage, dass man für Semino Rossi schreiben soll und dann haben wir gleich einmal 10 Demos da rausgeballert, muss man sagen. Ja, und eins davon, Amore, 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 hat dann von der Grundstruktur eigentlich, ist das dann ausproduziert worden. Strophe hat sich geändert, also sehr viel hat sich geändert, aber der Titel ist geblieben und der Refrain ist geblieben, das weiß ich noch, genau.
Und seid ihr an diese Geschichte so zynisch herangegangen, so im Sinne von, jetzt machen wir mal für die Debatten ein bisschen so Null. Bums, bums, sondern...
Null, absolut ja. nicht. Absolut, ganz, ganz im Gegenteil.
Also Entschuldige, ich hätte das... Ich habe das jetzt, hätte es negativ gemeint, wenn es so gewesen wäre.
Ja, ja, na voll. Na gar nicht, das war das Interessante daran. Wir haben eigentlich schon immer mit Augenzwinkern natürlich, aber ich persönlich habe das sehr, sehr schön empfunden und sehr ernst genommen, weil ich finde, in diesem Bereich, für mich war das ein bisschen befreiend, da auch hineinzugehen und Songs in diesem Bereich zu schreiben. Irgendwie liegt das in mir. Wenn ich mich ans Klavier setze, kommt sowas irgendwie raus.
Ich glaube, wir haben auch aus einer so sozialistischen Sicht, weil wir uns auch immer in diesem Beisel im Café Romeo getroffen, wo die einfachen Hackler mit so Künstlertypen wie uns immer abgerechnet sind. Und wir haben aus so einer roten Wien-Romantik, glaube ich, nie so auf das Schlagerpublikum, also wir haben nicht einmal privat unter vier Augen, sondern jetzt machen wir einen Schlager für die ganzen Idioten, sondern es war immer so, wow, endlich mal aus diesem Indie-Elfenbein, also was natürlich auch eine Hybris und ist auf die umgekehrte Art genauso weltfremd und falsch wahrscheinlich im Nachhinein, aber wir haben so richtig so klassenkämpferisch endlich mal raus aus dem Elfenbeinturm und weg von diesen ganzen Political Correctness-Regeln. Jetzt machen wir für die einfachen Leute, jetzt machen wir für die Hackler Musik.
Ja. So. Also ein bisschen romantisiert.
Ja, genau, ein bisschen romantisiert, ja, schon, aber es ist ja besser als zynisch zu sein. Es ist immer noch das kleinere Übel, wenn man schon irgendwie fake ist, dann lieber so.
Aber ja, es war für mich als Songschreiber schon auch irgendwo ein Befreiungsschlag, gerade auf der textlichen Ebene dann auch, ja, dass man dann nicht mehr hier einen Diskurs-Pop-Roman schreiben muss und da auf 3 Minuten irgendwie was abhandeln muss, sondern einfach mal über Liebe schreiben, einfach mal einfachere Worte zu verwenden, aber dann trotzdem auch versuchen, schöne Bilder zu malen, zu zeichnen. Ja.
Und die Schlagermanagement-Typen übrigens, die haben auch ständig uns gefragt am Anfang, meint sie es eh ernst oder ist das, weil die das auch nicht kannten. Also es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es das vorgab, aber es wurde uns gegenüber so vermittelt, es ist noch nie jemand aus der Indie-Welt freiwillig in unsere Welt aufgebrochen, wenn dann nur augenzwinkernd.
Das war auch das, was das, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie es die Leute mir gesagt haben, von der Business-Seite, das interessant gemacht hat. Niemand geht aus dem Indie in den Schlager rein, haben sie gesagt. Ja. Die Leute wollen aus dem Schlager raus, die wollen in den Pop rein oder so.
Ich würde sagen, es ist fast so krass, wie wenn man aus der Hollywood-A-List-Welt in die Porno-Welt gehen würde.
Jetzt hast du den Porno unterbrochen. Das sehe ich natürlich ein bisschen anders. Ich finde die.
Ja, vor allem, das war jetzt auch irgendwie zynisch, ne?
Ich finde. Naja, das ist ja jetzt mit dem Rückblick, ist es ja was anderes. Also, vorher habe ich jetzt gesagt, wie es in der Situation selber war. Da waren wir naiv und unbedarft, was auch nicht immer ein Vorteil war und eben romantisierend. Aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen diesen Rückblick. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zynisch ist, aber. Aber es ist halt am Ende, es ist doch ein bisschen ein hartes Business halt. Nicht wegen mir, sondern die Leute sind halt so. Das ist halt wirklich auch eine knallharte Maschine, das Schlagerbusiness.
Also wirklich so viel härter als der Rest, oder?
Ich finde, das ist was ich ja gut fand. Also das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Das habe ich in der Wanderwelt auch gespürt. Je höher es ging, desto brutaler wurde es auch auf eine gewisse Weise. Und das hat mir Spaß. Also das war, dafür habe ich gelebt eigentlich damals. Also meine ich gar nicht herabsetzen.
Die Grundvoraussetzung ist eine andere, weil ja der Schlager im deutschsprachigen Raum noch immer das Business ist, was am meisten Geld umsetzt. Wo immer auch noch CDs verkauft werden etc. Ja, das macht ja immer noch das meiste Geld im ganzen Musikbusiness aus.
Es gibt aber auch, glaube ich, Auftritte bei dem Amadeus-Verleihung, wo dann natürlich so 50% Indie-Leute im Publikum sitzen und dann wird der Schlager Amadeus vergeben und die gehen auf die Bühne und werden dann irgendwie so ausgelacht und einer, zwei haben dann gesagt, Leute, wir bringen da die Umsätze für die Plattenfirmen, die euch dann, zahlen. Ja. Ja,
das sehe ich auch genauso.
Ja.
Ich sitz im Café Romeo und träume von der Julia, Julia. Wenn ich genug getrunken hab, dann ist sie plötzlich da, die Julia. Und dann nimmt sie meine Hand und wir träumen uns zum Strand. Voller Lust und Leidenschaft. Und sie sagt: Komm mit mir nach Rimini, Sonnenuntergang in Rimini. Schön Rimini, wir beide hier in Rimini. Keine Sorgen, alles easy.
Lichtern. Und ich sag zu Julia, wir beide gehen heute nicht mehr heim, nüchtern heim. Und dann nehme ich ihre Hand und wir küssen uns am Strand, voller Lust und Leidenschaft. Und ich sag, komm mit mir nach Rimini, Sonnenuntergang in Rimini, schön Mini, wir beide.
Und du hast dann die Lieder geschrieben. Ist dir das irgendwie schwer gefallen, dich auf dieses ganze Schlager-Sujet, auf diese Themen einzulassen?
Also am Anfang war es sehr einfach, weil da offenbar sehr viel in mir drinnen war, ja, dass man sich ans Klavier setzt und dann kommt das so raus. Mhm. Dann kommen diese Melodien für Millionen raus, dann kommen die Anfangstexte für, ja, halt, die man so, weißt du, wenn man einfach über Liebe und über so, über diese Dinge und auch Alltagsbeobachtungen schreiben kann, ohne dass man sich jetzt da irgendwie verkopfen muss. Mhm. Das war schön. Aber dann habe ich schon auch gemerkt, so einfach ist das nicht, weil viele sagen ja, also ich habe dann oft so Gespräche wo dann gehabt, wo Leute sagen, ja, dann gehe ich halt in den Schlager, weil es so einfach ist. Es ist überhaupt nicht einfach. Wir haben dann, ich habe ja die ganze Schlagerkarriere lang immer noch eben für die Universal Publishing Aufträge gekriegt, geworden ist da eh nie was wirklich draus, aber da kriegt man so PDFs, ja, vom Thomas Anders, von der Beatrice Egli und so weiter, Helene Fischer dann auch, wo echt klar drinnen steht, was verlangt wird, auch an textlichen Bildern, und es muss fresh, es muss neu sein, es muss so und so sein. Und ich meine, bis hin zum Ballermann, Fakt ist, geschafft haben wir es dann nirgends so richtig. Ja.
Das finde ich auch absurd, was dir oder mir Leute gesagt haben, das ist halt einfach, in den Schlager zu gehen. Mhm. Weil es ist doch so logisch, dass da, wo die Luft dünn wird, da, wo es um Geld geht und um diese Dinge, das ist ja dann, das ist schwer. Das ist schwer. Das ist, im Indie ist überhaupt nichts schwer. Mhm. Weil man setzt sich überhaupt keine Latte, oder man im Indie ist ja überhaupt nicht dieses Ding, oh, wir müssen 500, also 500 ist eh wenig, aber das ist ja für Indie schon viel heutzutage. Wir müssen 500 Platten verkaufen, aber das sagt ja nicht einmal irgendwer. Es ist ja vollkommen egal alles. Das ist ja alles Hobby im Prinzip, außer für 4-5 Bands in Österreich. Das ist im Schlager überhaupt nicht so. Also es gibt extrem viele, die es im Schlager probieren, die nie Geld damit. Also es gibt vielleicht Hausnummer 5000 Leute, die Schlager schreiben im deutschsprachigen Raum und auch performen in Bierzelten und so. Und 90% von denen verdienen nicht oder ganz wenig Geld damit. Aber im Gegensatz zum Indie ist das jetzt nicht so ein Hobby von Rich Kids, sondern das sind alles Leute, die wollen damit was erreichen. Mhm. Und die wenigsten schaffen es aber. Mhm. Weil es auch so ein Club ist. Es sind ganz wenige Leute, die sich auch das ein bisschen aufteilen untereinander. Und ich finde das ja interessant, die ganzen Dynamiken. Aber es ist nicht einfach.
Also eine Ellbogengesellschaft, ja. Aber im Bierzelt warst du ja nie mit Alf. Das war ein ziemlich krasser Einstieg. Also du warst ziemlich bald einmal bei Florian Silbereisen, glaube ich.
Genau, das war eigentlich der Anfang, ja. Also mehr oder weniger, ja. Also wir sind in der Olympiahalle München reingezwickt worden. Das hat die Elektrole ermöglicht. Bei so einer Schlagershow zwischen Howard Carpendale und Matty Kelly oder weiß ich gar nicht mehr so genau. Wo es damals geheißen hat, normalerweise gelingt das niemandem. Ich weiß noch, der Thomas Anders ist zu uns hergekommen und hat gesagt, oh, du bist der Alf und ich habe gehört, du spielst jetzt überraschend da drei Songs. Und
das der war sicher nett, oder?
Total nett, urklein.
Der wirkt auch so nett.
Ja, der war total nett. Aber da hat man schon gemerkt, das ist urwas Besonderes, weil alle haben gesagt, also auch, ich meine, wir waren ja gleich bei den Großen, gleich ganz bei den Großen dabei. Und die sind zu mir hergekommen, zu uns hergekommen. Wie ist das möglich, dass ihr da gleich einsteigt und die Elektrola zwickt euch da rein? Also, noch nie ist es gewesen, dass da jemand in so einer normalen Schlagershow da drei Songs da spielt. Ja. Und dieser Einstieg, den hatten, also ganz viele haben den halt überhaupt nicht. Die brauchen da, kämpfen da urlang, dass dorthin kommen. Mhm. Und lernen das Business halt von der
Elektrola hatte Dings gleich von Anfang an das Gefühl, das wird jetzt das große Ding irgendwie. Das haben sie jetzt, ich meine, das habe ich ihnen erst gesagt, aber sie haben es auch geglaubt irgendwie. Deswegen hat das gleich ganz oben begonnen.
Aber es war ja, ihr habt ja da so ein Image kreiert sozusagen.
Ja, das Ding war halt, es war auch aus den Gesprächen, die ich schon im Vorfeld mit diesen ganzen Leuten hatte. Also bevor noch Alf konkret wurde, habe ich eben schon mit diesen Leuten immer wieder Gespräche geführt und die haben mir gesagt, was bei uns fehlt, ist der männliche Nachwuchs. Wir haben überhaupt kein Problem, weibliche Stars zu machen, Aber die männlichen Leute, die zeitgemäßen, nicht Amigos, das ist halt ein 50 Jahre altes Ding für 90-Jährige. Aber so Leute, die jetzt, wir wollen ja für Jüngere, ist ja logisch, ist ja Popmusik, im Endeffekt ist es Popmusik. Wir wollen für junge Leute, junge Künstler präsentieren. Und Männer, die einen Schlager wollen, sind in der Regel einfach so Musical-Typen halt. Und es fehlt ein bisschen das Kernige. Ich habe übersehen und die haben übersehen, dass es den Andreas Gabalier schon gibt, weil der halt so sein eigenes Out-of-the-Box-Ding gemacht hat. Und der war eigentlich eh die ganze Zeit da.
Absolut, aber es gab ja schon so am Anfang, also so dieser Geheimname, Projektname Helenus Fischer, ja, der hat schon sehr viel auch, also allein von diesem Wording her, irgendwie viele Erwartungen reingesetzt hat in das ganze Ding. Ja.
Mich würde das eher so erinnern an einen jungen Wolfgang Petri, ne?
Ja, oder voll, oder Matthias Reim, oder keine Ahnung, ja, so in die Richtung. Ja,
früher gab es halt diese Männer im Schlager.
So Wüdehund, ne?
Genau, und da hat irgendwo gefehlt, also.
Wie gesagt, eben nicht. Also die These, wie gesagt, niemand ist das aufgefallen, also,
dass es den glaubt,
schon gibt. Es gibt den Gabalier schon.
Ja, weil das ist halt so anti-urban, oder?
Ja, wobei Gabalier muss ich ein bisschen widersprechen. Der erfüllt halt ein bisschen mehr dieses Berg-Klischee. Und ja, so. Die haben halt wegen urban, weil es ging um diese urbane Geschichte.
Das urbane machen.
Das urbane Beisel-Dings da erfüllen, besetzen.
Habt ihr den nochmal getroffen, eigentlich, den Gabalier?
Ja. Ich habe jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit seinem Weltbild und meine erste Sache war immer, ich mache alles, nur nicht mit dem Gabalier gemeinsam. Das erste war, du musst mit dem Gabalier auftreten. Dann, was willst du denn machen in der Situation?
Aber kann man das sagen? Kann man sagen, no way, geht das überhaupt?
Ja, ich habe es nur zum Riedelstein immer gesagt. Okay, ja. Ich mache jeden Schaß mache ich mit, aber nur mit dem Gabalier mag ich nie auftreten. Kitzbühel, erste Geschichte, du musst mit dem Gabalier auftreten, Hulabaloo, was ich ganz schlimm finde. Ja.
Super Song.
Ja, wir haben die wir müssen nicht alles gleich ich gut finden.
Aber
der kann es nicht aus, das ist geil.
Da ist Reinhard Fendrich auch aufgetreten. Also.
Aber Gabalier hat ja, es ist ja fast ungewöhnlich, der hat ja ein paar Hits, ne?
Ja, das ist ungewöhnlich.
Das ist ungewöhnlich, dass die Hulabaloo, einmal sehen wir uns wieder.
Ja.
Von Helene Fischer kenne ich nur eins.
Ja,
es gibt
Helene
Fischer,
nur diesen einen Mega-Hit.
Voll, absolut.
Ich glaube, die meisten, die auch hingehen, kennen gar nicht so viel mehr, oder?
Da geht es ja um das Gesamtpaket, glaube ich. Ne? So eine perfekte Frau, die alles kann.
Ja.
Zugleich.
Vielleicht außer so. Natürlich sein, außer ein echter Mensch.
Genau.
Jeden Tag im Morgenrot, vom Sonnenaufgang bis zum Untergang, wird eine fremde Hand aus einem fremden Land zu einem munteren Bohren Liebesband. Am Nordpol, am Südpol, vom Kaukasus bis nach Südtirol, Kanada oder Afrika, Honolulu, Ipanema. Weil das Feuer der Liebe irgendwo brennt, wenn man weiter alles bis zu seinem Tellerrand rennt. Lass dich antreiben von deiner Zeit, Liebe ist, was von uns bleibt. Ob Frau und Mann oder Mann und Mann oder zwei Mädchen dann, irgendwann, wenn der Forrest Gump nimmer laufen kann, ist es Liebe, ist es Leben, dann ist das die Liebe.
Du hast ein Lied, das hast du so interessanterweise sowohl als bei Kommando Elefant, das mit ein bisschen Indie-Touch gemacht, und eins auch als Schlager, Rabauken heißt das. Mhm. Hören wir uns beide Versionen an. Was hast du dann anders gemacht in der Musik? Was ändert sich da?
Ja, ich finde das ein sehr interessantes Beispiel dafür, dass im Kern ein guter Song, ich meine, ich hoffe, dass ein guter Song ist ein guter Song, ja, den kann man so oder so verkleiden, dieses Kleid setzen. Und im Schlager war das Kleid halt dann schon noch einmal ein bisschen mehr Glitzer, ein bisschen mehr Backing-Chöre, ein bisschen mehr Streicher, einfach alles eine Spur hochglanziger produziert, ganz ehrlich. Noch einmal neu eingesungen und alles. Aber der Song an und für sich im Kern, in der Grundstruktur ist derselbe.
Ich finde, der größte Unterschied ist immer Schlagzeug. Das ist bei Schlagern fast immer offensichtlich aus der Maschine. So, als ob man das fast machen müsste, oder?
Ja, wobei das ist auch interessant, weil am Anfang, wie wir diese Findungsphase hatten mit unserem Produzenten Hubert Molander, gab es schon auch am Anfang so Überlegungen, ob man das Schlagzeug so oder so anlegt. Und da gibt es auch ich habe zwar alles nicht mehr Demos, wo man mehr indie-mäßig, natürlich alles programmiert, aber das hätte man dann mit dem richtigen Schlagzeuger dann eingespielt. Aber da hat man gleich gemerkt, das geht sich gar nicht aus. Ja. Das, der Schlager braucht diese aktuell dieses IDM-Kleid eigentlich fast. Das ist
halt der aktuelle internationale Pop, vielleicht ein, zwei Jahre Zeit verzögert oder diese Trends nachmachen. Und das ist halt im Mainstream-Radio, hörst du ja auch keine echten Schlagzeuge, wenn du Radio Energy hörst oder so.
Aber ich würde auch sagen, das ist eine aktuelle Geschichte, weil ich meine, in den 60ern war das anders, beim Schlager, auch vom Schlagzeug.
Zweifel, ich habe an dich geglaubt. Im Kometenregen hast du mir den Schlaf geraubt. Wir wollten hoch hinaus, doch weiter war zu weit. Uns so zu verlieren und es bleibt die Bitterkeit. Und ein wenig das Gefühl, dass es nicht schlimmer werden kann. Uns zu lieben, haben wir nicht gewagt. Uns zu entsagen, haben wir uns untersagt. Wir waren Rabauken mit Raketen. Wir waren Clowns mit rostigen Trompeten. Wir waren blinde Passagiere auf unserem Flug. Uns zu verlieren, uns zu verlieren. Wir standen vor den Trümmern, vor den Scherben unserer Welt. Zu retten war nicht möglich, alle Lösungen verfehlt.
Wenn du gehst, dann fällt der Regen. Wenn du bleibst, dann fällt die Nacht. Alles wird in Flammen stehen, doch du hast uns ausgelacht. Und am Ende bleibt ein wenig das Gefühl, dass es nicht schlimmer werden kann. Ah, ah, ah. Uns zu lieben, haben wir nicht gewagt. Uns zu entsagen, haben wir uns untersagt. Wir waren Rabauken.
Eigentlich zu der Zeit Schelte von der Indie-Welt in Wien?
Eins, was ich schon will, es hängt ein bisschen noch immer nach bei Leuten, die nachtragend sind, ja. Aber damals hatte ich schon von einem Radiosender, dann, der hat mich dann angerufen, habe ich mich sogar getroffen und quasi mit der Frage, was macht er da jetzt, ja.
War das ein öffentlich-rechtlicher Radiosender?
Das war ein öffentlich-rechtlicher Radiosender.
Ja, und genau. War das irgendwie so das Messer an den Hals setzen, so entweder die oder wir oder was?
Naja, es war ein bisschen Unverständnis. Ich habe dann versucht, das ein bisschen zu erklären. Was will ich erklären als Künstler? Das ist so eine absurde Situation eigentlich, ja.
Ja, eben.
Aber ja, es war Unverständnis halt einfach von ihrer Seite aus.
Und? Ich meine, man muss ja nicht alles verstehen, oder?
Na gut. Nicht, aber die haben dann waren wir sauer, jetzt bauen wir euch da auf. Wo habt ihr uns das aufgebaut die letzten 5 Jahre? Ne? Da haben wir dann vor 30 Jahren in Klagenfurt gespielt und dann spielst du in Kitzbühel halt in diesem vor 4 Millionen Leuten im TV. Ja, aber hat es gegeben, ja, auf jeden Fall. Aber das war nur von dieser Seite, von der Musiker- und Musikerinnenseite war das nie so. Sind alle immer hergekommen und sagen, okay, cool oder wow und interessant, erzähl mal, was machst du? Und,
ich glaube, wenn man vielleicht als Musiker schon auch denkt, na, das kann ich ja und so weiter, aber wenn man es wirklich durchdenkt, ist das keine einfache Übung, ne, sowas zu machen. Also wirklich konsequent bis zum Schluss durchzumachen, eben dann mit Konzerten in Mallorca und beim Florian Silbereisen, dass wenn man das wirklich bis zum Endpunkt durchdenkt, können das, glaube ich, die wenigsten.
Durchziehen geht ja auch gar nicht ohne die Kontakte, die da das Management und so aufgebaut hat oder gehabt hat oder gemacht hat, so wird das ja gar nicht funktionieren. Also man kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt Schlager und jetzt stelle ich mich dahin und dann schreibe ich den und den an. Ja, da wird nichts zurückkommen, aus. Ah. Punkt.
Gestolpert an die Spitze. Also es war nichts und auf einmal warst du an der größten Veranstaltung, die es gibt im deutschsprachigen Raum.
Ja, also es war schon diese Zeit damals zwischen 2015 und 2017, 2018, wo es 2018 war ja dann, wo wir das dann rausgebracht haben. Aber diese Schaffensphase, das war schon ein Spalieren, Schulterklopfen und hochgehypt werden von der Industrie, von den Leuten. Ich kann mich noch erinnern, wie man Münchner Welle hat es geheißen, das ist so ein Showcase von der Elektrola, wo alle Medien kommen, alle Medien. Und ich meine, alle haben durch die Bank gesagt,
das wird groß.
Das wird groß. RTL, Bild, ich weiß nicht, was da alles ist.
Ich
habe
wirklich sehr fest geglaubt. Ich habe schon über Yachten, die ich mir kaufe. Ja. Ich habe mir im Café Romeo gesagt, ja, dann kaufe ich mal in Mallorca diese Finca und den
Volk. Also, da sind wir damals mit Band aufgetreten und so. Da war der Futzmann übrigens auch dabei in der Band. Ja, und ich meine, was willst du, wenn du in so einer Bubble dann auf einmal drinnen bist, wo alle Leute zu dir sagen, ja, und ich meine, das waren dann die wirklich...
Ich habe mir schon so Setlists für Stadionshows überlegt und zu welchem Intro oder Alf auf die Bühne geht und so.
Was hättest du überlegt?
Morning Glory, so als Intro.
voll. Und das war dann auch die Zeit, wo ihm der Adelmann zu uns kommen ist, der ja damals immer, oder immer noch der Typ in Österreich ist. Und der hat sich dann so eingeschlichen, ich weiß noch, der wollte dann immer dabei sein, weil... Ja,
der es wissen muss eigentlich, oder? Ist das sozusagen...
Ja, der es wissen muss, der wollte auf einmal das Booking und alles machen sofort. Ja, ich meine, was willst du denn da sagen? Ja,
also, aber bist du jetzt, persönliche Frage, manchmal froh, dass es nicht so gekommen ist, vielleicht sogar?
Also gerade wenn man, also diese Olympiahalle-Geschichte, wo wir da den Auftritt hatten, die super gelaufen ist, ja, wo wir da reingezwickt worden sind, da habe ich am nächsten Tag schon ein bisschen mal gedacht, oh, ich weiß es nicht, da haben wir jetzt der Fass aufgemacht, ob ich das durchspielen kann, bin ich mir nicht sicher.
Es ist halt schon auch so, es sind viele Menschen, gerade in so einer, ich erinnere mich an die Olympiahalle, die ganzen Menschen, die man Backstage trifft, aber auch, ich bin auch durchs Publikum gegangen und so, man merkt schon, man ist schon so der Fremdkörper da drinnen. Das sind 10.000 Leute, die alle irgendwie eine Community sind und man will dazugehören, also man will aus Businessgründen dazugehören, aber man hat es nicht im Herzen, man ist nicht einer von denen irgendwie, das habe ich gespürt.
Also ich bin ja schon aufgewachsen in der Capo und im Flex und im Flug und wie das alles heißt und dann kommst du in so eine, es geht schon viel ums Publikum, weil ich habe ja immer schon den Gedanken von Anfang an, dass man ja schon fürs Publikum halt sein Herz ausbreitet und Musik macht, ja, und das Publikum ist halt dann eins, wo ich sagen würde, das wäre jetzt nicht per se das Publikum, wo ich
sind andere Menschen
on front hingehen würde. Ja? Ja. Wenn dann die Leute dazu mit den Bierhüten dastehen und mit der Deutschlandfahne und so. Weil du das sagst, weil für mich ist es eine urwichtige Frage, weil es ja ur zu mir gehört gehabt hat. Aber ich bin froh, dass es so war, wie es war. Ja? Man geht hier auf Forschungsreise, man nimmt viel mit, weiß aber auch, dass es gut ist, so wie es gelaufen ist. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, da
durchzuziehen. Was wären wir für Menschen jetzt? Wenn wir jetzt wirklich die Yacht hätten und auf Mallorca das Geld ziehen würden, hätten wir uns da nicht total verraten? Wären wir dann überhaupt noch, könnten wir uns noch in die Spiegel schauen? Ich meine, mit all den Zwängen, die dann... Das fängt immer klein an, wie mit, wenn du in die Mafia reingezogen wirst oder bei Scientology oder so. Es ist immer so, ja, mach lieber das so und nicht so. Und dann das und das und das. Und am Ende bist du auf einmal so, bist du mit Strache wahrscheinlich auf Ibiza, auf irgendwelchen komischen Wodka-Partys.
Das ist einfach nicht in unserer DNA. Ja. Das ist einfach nicht drinnen. Das geht sich einfach nicht
aus. Ich glaube, Gott wollte diesen karmischen Weg nicht durchspielen müssen.
Und ich habe dann schon auch irgendwie, das hat das Ganze ein bisschen auch leicht gemacht, dass man diese Dinge, dass man diesen Weg geht und diese Dinge macht, weil man es immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern sieht und mit einem Ding sieht, dass es vielleicht eh bald wieder aus ist. Andererseits muss ich schon sagen, was dann schon schaut, wie es wirklich aus, weil in es ist ja so, weißt, so einfach ist es ja, so einfach ist es nicht jetzt zu handeln.
War,
ja.
Das war fast traumatisch, weil das war das nächste Loch. Ich bin vom Wanderloch, bin ich in die Euphorie des Alps, sondern wirklich so, scheiß jetzt mal auf Business und Ding, aber einfach so emotional haben wir, glaube ich, ein großes High gehabt, weil es einfach hat sich alles so schön angefühlt, mit diesen kleinen Dingen, die wir gerade besprochen haben, die von Anfang an gefremdelt haben mit uns. Aber da schaut man eben, wenn es bergauf geht, in dieser kurzen Phase, wenn es bergauf geht, schaut man einfach eben drüber hinweg, wenn etwas nicht ganz passt. Aber dann, wie es dann vorbei war, dann war das wieder so ein Riesenlauch bei mir. Wieder ein halbes Jahr lang im Lauch.
Ihr redet ja jetzt schon vom Niedergang, den wir in unserer Chronologie gar nicht haben. Also momentan sind wir ja noch am High, aber... Aber es wird natürlich der Niedergang auch noch geschildert werden. Mhm. Also ihr tut es da schon zu viel Foreshadowing machen, aber du wolltest doch was sagen.
Ja, ich will auch dazu sagen, dass natürlich das Ganze auch einen finanziellen Aspekt hat. Das ist schon klar. Also wenn man hier versucht, als Musiker gerade in Österreich zu überleben und wirklich nur von der Musik zu leben, irgendwie landet man im Schlager, landet man dort und dann geht es schon auch darum, ich meine, das ist schon mal eine ganz klare Alltagsgeschichte, dass man dann auch versucht hat, irgendwo drinnen zu bleiben. Ich meine, man kann dann nicht sich diese Dings leisten und sagen, okay, ja, dann steige ich halt wieder aus oder so. Mhm. Weil ich meine, er zahlt die Miete dann.
Ja, ja, klar. Und, aber zahlt worden bist du schon, also das war
jetzt... Ja, das war sehr lukrativ.
Wie aber, die Sex Pistols, wir haben die Vorschüsse einkassiert und das Album ist dann nie rausgekommen.
Ja, ist gut.
Das ist unsere Zeit, das ist unsere Wirklichkeit. Das ist unsere Nacht, unser Leben, das ist unsere Zeit, uns zu lieben. Das ist unsere Nacht, unser Leben, kann es etwas Schöneres geben? Das ist unsere Nacht, unser Leben, das ist
Und was ist dann passiert? Also dann war dann dieser große Auftritt und das hat dann nicht funktioniert.
Genau.
Aber warum konnte man das so, warum kann man das so sagen, dass es nicht funktioniert hat? Ich meine, man kann ja auch sagen, es war ein Konzert und war halt ein nicht so gutes Konzert und dann kamen wieder bessere. War das so sofort klar und war das dann irgendwie...
Also aus meiner Sicht ja, wurde schon sehr viel auf einen sehr schnellen Weg hingearbeitet. Das muss sofort einschießen und das muss sofort funktionieren. Und man hat da irgendwie jetzt nicht 5 Jahre Zeit. Das muss innerhalb von einem Jahr passieren. Und vor allem die Ersteindrücke waren halt offenbar nicht sehr gut. Ja.
Das war zum Beispiel eben dieser Moment, wo, also ich weiß nicht, ob wir über denselben Auftritt reden, aber bei mir war es in Kitzbühel, war das jetzt der erste, ich habe die Chronologie nicht so im Kopf, aber ich glaube, das war der erste, oder? Oder in Kitzbühel war das, war Silbereisen, ja. Silbereisen aufgetreten bist, und da bin ich eben mit besagten Sepp Adelmann, dem großen, wichtigen Menschen des Schlagers, der ist so neben mir gestanden am Feldherrnhügel, so wie Waterloo quasi oder sowas, oder Austerlitz oder so. Und er ist doch ein bisschen so ein Napoleon.
Nee.
Er könnte Napoleon spielen in einem
klein
Film.
Auf jeden Fall.
Ja, klein, aber mächtig halt. Und der Alf tritt auf und für mich, also es war jetzt nicht der Auftritt des Jahrtausends, aber in der Indie-Welt hätte niemand, wenn es das FM4-Fest gewesen wäre, ein Kommando Elefant auf, hätte er gesagt, ja, hat er brav gespielt und war ganz gut und so, hat sich nicht versungen. Also bei Playback nicht. Aber egal, aber es war okay und so. Und ich schaue nur den Sepp an und er schüttelt einfach den Kopf. Und er sagt, das war gar nichts. Das war gar nichts. Und er wirklich so, der Kopf wird schon fast rot. Das war gar nichts. Also was ist jetzt los? Irgendwas fasst mich so an und so. Und da ist es dann losgegangen. Am Anfang natürlich sind alle so, oh, danke, dass du da bist. Und hey, du bist der große Star. Und dann aber, wenn die Ergebnisse aus deren Sicht, was auch immer das sein soll, ausbleiben. Aber Sepp hat es halt total richtig gespürt. Weil ich und wahrscheinlich du auch, wenn man sagt, was hat er denn? Das war ja eh ganz gut eigentlich. Aber der Response war ja dann wirklich so, dass das Millionenpublikum, das hast du im Vorgespräch eh gesagt, es hat zum Beispiel auf dein Facebook-Profil, das war vor 10 Jahren noch wichtiger als heute, null Impact. Es gab diesen Fan-Kanal, wo jemand aus diesen Silbereisen-Shows so YouTube-Videos schneidet und du warst der einzige Act, den der nicht hochgeladen hat am nächsten Tag. Das war also, der Sepp, der Fuchs, hat das natürlich in der Sekunde schon gespürt, was ich überhaupt nicht gespürt habe.
Mhm. Also genau, das gespürt nichts. Ist, glaube ich, das gute Wort, weil ja. Selber hat man ja jetzt nichts, also wir haben ja nach bestem Wissen und Gewissen da gehandelt und man hat ja wirklich versucht, das gut hinzukriegen und gut zu machen eigentlich. Ja.
Wir haben uns einfach gedacht, der Song ist gut und es geht um den Song gut, und das war der erste Fehler. Es geht überhaupt nicht um den Song. Es geht einfach darum, ob die Frisur perfekt sitzt.
Ja, das muss man schon auch ehrlich sagen, wenn man da so reingeworfen wird, von 0 auf 100 und man kriegt ja überhaupt keine Infos, gar nichts. Ja, entweder man hat ein Naturtalent, kann sein, oder ich meine, es sind so Details, dass ich überhaupt nicht wusste, okay, hey, da ist die Kamera rot, du musst immer mit der Kamera spielen.
Wie die Konstantini-Team-Ära. Das heißt, geh aus und spiel, der spiel, aber wir spielen.
Haben es mir erst bei der dritten Probe gesagt. Ja, ich habe es nicht gewusst, ich konnte es auch nicht wissen. Ja. Und dann stehst du da und du bist, wo ist das rote Licht? Und dann geht ja alles schon flöten, die Lockerheit und so.
Aber war das Konzert, war das Karrierekonzert
quasi? Ich würde es nicht Konzert nennen.
So,
es sind nie Konzerte, es ist was anderes. Oder? Wie würdest du das nennen?
Das Konzert war in der Olympiahalle München und das hat super funktioniert.
Du nennst das Konzert?
Nein, in der Olympiahalle München, das war ein Konzert, wo wir die drei Songs gemacht haben.
Weil es live gespielt wird, meinst du? Oder?
Ja, naja, live, aber
auch halb live.
Das war halt TV-Show. Das war nicht TV-Show, ja. Vielleicht war wirklich die Kamerageschichte das, ja, weil eben vorher war eben so ein Zuspieler zu drehen, zwei Wochen vorher war mein in Kitzbühel. Und der ist ja schon irgendwie in die Binsen gegangen. Ja. Mhm. Das ganze Image da war jetzt nicht so getragen davon, wenn man mit einem Leiterwagen da auf die Alm rauffahrt und dann im Stroh sitzt und der Lederjacke und Rosen verteilt, wenn wir vorher gesagt haben, wir wollen ein urbanes Image aufziehen.
Mhm. Das Image wäre so gewesen, Lederjacken, Rauchen, machen wir ein bisschen für drin.
In der Stadt, ein bisschen Matthias Reim.
Matthias Reim, genau, sowas. Ja, Udo Lindenberg und so.
Weil da haben sie uns gesagt, den gibt es jetzt nicht mehr so.
Also ich habe ja immer Udo Lindenberg reinbracht, weil das ist so ein bisschen meine Schnittstelle.
Den finde
ich ja
wirklich gut.
Ja. Niemand, ja, ich wollte immer
Udo wer?
Udo Lindenberg reinbringen, ja, so als.
Ja, aber der war ja auch mal. Also das ist, ich liebe dich überhaupt nicht mehr.
Ja, immer so. Da ist ja Schlager, ne? Absolut, das wird durch die Grenzen
fließen. Ich habe Udo Lindenberg auch nicht so als Schlager, du hast das immer so als Referenz gesagt und ich habe mir gedacht, das ist ja nicht wirklich Schlager. Ich glaube, Udo Lindenberg würde man beleidigen, wenn man
so. Ja, aber wenn ich noch, es ist, wie gesagt, die Grenzen sind ja fließend. Wurscht, auf jeden Fall war das so meine Referenzgeschichte. Ja.
Es tut nicht mehr weh, endlich nicht mehr weh, wenn ich dich zufällig mal wieder sehe. Es ist mir egal, sowas von egal, und mein Puls geht ganz normal. Muss nicht glauben, dass ich ohne dich nicht klarkomm. Ich komm sehr gut zurecht. Kannst ruhig glauben, all die anderen Frauen, die sind auch nicht schlecht.
Und dann sitzt er in diesem Leiterwagen, fast zu Rosis Alm rauf. Und dann, man hat aber keine Einflussmöglichkeiten, was willst du denn machen? Da ist ein Team mit 10 Leuten. Das war Hammer. Der Bürgermeister von Kitzbühel ist den Traktor gefahren, wo ich drauf gesessen bin.
Aber das sind auch so diese kleinen Details. Wer ist der Bürgermeister von Kitzbühel? Was ist Rosis Alm? Und sagt das alles nichts, aber das ist in der Schlagzeile, das sind das alles wichtige Symbole. Wow, Rosis Alm, der Bürgermeister von Kitzbühel.
Und dann fahren wir da rauf und dreht den Zuspiel. Und da sind dann die Lamborghinis, die Porsches, die da vorne stehen. Und dann gehst du da rein in das Ding. Und sehr hübsche Menschen, muss man sagen, reich und schön, sitzen dann dort. Ja. Ich habe das vorher überhaupt nicht gekannt, auf einmal kommt mir die Rose entgegen, sehr
groß. Niemand hat uns erklärt, was das ist.
Groß Ding, umarmt, ich bin da. Man kann ja nicht aus, was willst du denn machen? Du bist das.
Wieso, was ist das, eine Event-Location oder was ist
Rose? Ja, das ist auch so, es gibt im Schlager so viele, so wie diese Münchner Welle und es gibt diese ganzen Dinge, die jeder in der Schlagerwelt kennt, außer wenn man so Deppen sind wie wir. Und wir sind ja wirklich überall so unbedarft, die Elefantenporzellan, geh mal zu Rose Samen und so. Also, weißt du nicht, wie wichtig das ist? Also, das ist auch wieder, wo so Leute, Sepp Adelmann, da musst du jetzt abliefern. Und da geht es auch darum, mit Leuten, da geht es ja gar nicht ums Singen, da geht es sich unter die Leute mischen und Smalltalk machen und so Zeug. Das ist ja nicht unser Ding eigentlich.
Ich habe das ja sogar alles gemacht. Ich bin da ja oben durchgegangen, habe dann da rumgeschäkert und ich kann das ja prinzipiell auch irgendwo, Aber es hat dieses Image null, also das war schon von Anfang an so ein Unwohlfühl, okay, ja, wo immer so diese
Wahnsinn
hier drinnen ist.
Also ihr habt ein bisschen die ungeschriebenen Regeln nicht gekannt.
Ja, ne? Null, genau, gar nichts, genau, wenn man damit leid geht.
Das ist alles sehr, man muss die informellen, muss die kleinen subtilen Dinge, müsste man wissen. Und das war ein bisschen die Hybris, das war die Arroganz. Das
ist aber gerade nicht nur deine, es waren ja dann eigentlich auch von denen, die es dann entschieden haben, ja, eigentlich Fehleinschätzungen, oder?
Ja, waren Fehleinschätzungen, weil die dachten, dass wir unsere Hausaufgaben vielleicht selber machen und wir haben gedacht, die sagen uns schon, was wichtig ist.
Ich weiß aber nicht, für viele andere ist das wahrscheinlich so, da bist du mit der und der Person und Wahnsinn und dieser Darsteller, dieser Sänger, ich habe die ja alle nicht einmal kennt, ja, dann zu der einen, ich habe nicht gewusst, wer das ist, hat mich natürlich auf eine Ebene gehoben, die mich unvoreingenommen mit der schäkern hat lassen. Und bin erst später drauf gekommen, dass es die Francine Jordine ist, die dann und bla bla bla, aber ja, weißt du, was ich meine?
Das waren echt sehr viele.
Oder Jürgen Drews und so, ja, das waren lauter so Sachen.
Moment, habe ich auch dauernd gehabt.
Aber also Superstars getroffen, ne?
Ja, aber wo man halt sich nicht weiß, wo sind, also die zweite Reihe der Superstars quasi. Ja.
Zweite Chance gibt es dann keine, es ist ein neues Lied, ein neues Album.
Doch, es gab ja eh zwei. Außerdem gab es dann noch die Tour. Also es gab eh zwei Jahre.
Die haben zu viel Geld rein investiert, dass sie nach einer Chance sind. Also.
Und dann die Tour, warst du nur du alleine oder war das so ein Package?
Das war dann, da war ich dann auch in der Wiener Stadthalle und so und das war so ein Package mit Simon Rossi, Beatrice Egli, weiß gar nicht, wer, Nockis waren dabei, genau.
Und also die hast du dann kennengelernt?
Alle, wir haben alle kennengelernt. Nur Helene Fischer nicht. Sonst alle.
Und wer, waren die nett? Alle?
Alle durch die Bank, super nett.
Gibt es Koks?
Gibt es nichts, das ist sauberstes Business. Okay. Sauberstes Business. Außer DJ Ötzi, der hat so geraucht, wenn man rauchen. In seinem, wenn die Musik spielt, Campingwagen, wo man dann alle gesessen sind. Nein, wir haben alle kennengelernt. Vor allem Thomas Anders, das war auch sehr gut. Also schon cool, ja.
Thomas Anders mag Dieter Bohlen nicht, ne?
Thomas Anders war so nett so und so gentlemanmäßig, so ein Mensch, der sich so urgewählt ausdrückt irgendwie. Und dann aber ein paar Stunden später stehe ich backstage und höre so eine Unterhaltung, wo jemand den Thomas Anders so fragt, jetzt unter uns Thomas. Aber ich hab halt mitgehört, hinter ihnen stehen, wie ist der Dieter Bohlen wirklich? So ein mieses Arsch, das ist einfach nur ein mieses Arsch, ein Stück Scheiße. So Thomas Anders ist ein Dieter Bohlen.
Hey, was geht? Schon gehört, er jetzt auch abgesägt. Sie ist weg, einmal mehr, manchmal da haben's Männer schwer. Ja, ich weiß, armer Kerl, schon gemein, er hat's schwer. Sag mit wem und sag wie, oh nein, das hat er nicht verdient. Sie hat es wieder getan, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch nicht mehr normal, da bleibt man lieber ganz allein. Sie hat